Ich würde eben sogar sagen, Agilität lebt gerade davon, dass du Dinge fixierst, wie zum Beispiel Budgets, Timeframes, also Zeithorizonte etc. Mhm. Was du nicht fixieren darfst, ist deine Erwartungshaltung.
Herzlich willkommen zum InnoPodcast. Mein Name ist Khalil Bawa, ich leite das ESPAS Lab, das Innovationslabor der Schweizerischen Post. Unser heutiger Gast ist Hardy Gildanowski. Er ist einer derjenigen, der die Schweizerische Post verändert. Mitarbeitende und Führungskräfte unterstützt er als Coach und Moderator, um schnell und gut neue Angebote der Post auf den Markt zu bringen. Ein tiefes Verständnis von Agilität fließt in seinen Adern und er kann wunderbar erklären, was es damit auf sich hat, wie man es umsetzen kann und welches neue Verständnis von Planung wir uns in diesem Kontext aneignen müssen, wenn wir agil arbeiten wollen. Und was das Ganze auch noch mit Skateboarding zu tun hat, verrät er auch noch nebenbei. Ich wünsche euch viel Spaß.
Ich bin wieder im ESPAS Lab. Mir gegenüber sitzt Hartmut aka Hardy Gildanowski, einer meiner großartigen Kollegen in meinem Team. Hardy, willkommen im Lab. Nicht willkommen im Lab. So ein Quatsch. Willkommen im Podcast.
Vielen Dank, Khalil.
Hardy, du hast, bevor wir in das Thema, in das heutige Thema einsteigen, du hast mal selber gegründet. Du warst bei verschiedenen, vielen Unternehmen, bei der Postfinanz, bei der Swisscom, ja, beim im berüchtigten Bereich Human-Centered Design, bei HCD. Mhm. Du warst beim Bundesamt für Informatik. Und jetzt seit, ich glaube, etwa 2 Jahren bei der Schweizerischen Post im Bereich Entwicklung und Innovation. Und wenn ich mich recht entsinne, immer in einem Bereich unterwegs, der mit kundenzentriertem Arbeiten, mit Agilität, mit der Entwicklung von neuen Angeboten zu tun hat. Was sonst sollte man noch über den Menschen, Hardy Gildanowski, wissen?
Ich bin furchtbar neugieriger Mensch, also mich interessieren ganz viele verschiedene Dinge. Ich glaube, ich habe das so ein bisschen auch aus meiner Kindheit mitgenommen. Ich habe immer ganz verschiedene, unterschiedliche Sachen gemacht, Sportarten, habe mich immer interessiert auch für Geschichte. Also es hat irgendwie, ich war immer rastlos, kann man auch so ein bisschen sagen. Ne?
Okay.
Und ich habe gerade die Tage jetzt auf dem Podcast hin, habe ich das nochmal so ein bisschen reflektiert. Und ich glaube, so ein Punkt war immer das Thema Skateboardfahren, Rollbrettfahren.
Okay.
Genau.
Warum?
Warum? Skateboardfahren ist eine furchtbar schwierige Sportart,
ja,
aber gleichzeitig auch eine, die furchtbar kreativ ist. Weil du nimmst deinen Raum als Möglichkeiten wahr. Mhm. Also du siehst Hürden, du siehst Geländer, Treppen, Bordsteinkante und überlegst dir, was kann ich damit machen? Mhm. Also es ist ein sehr kreativer Sport, gleichzeitig aber auch furchtbar destruktiv. Du fällst hin, dein Brett geht kaputt, du verärgerst Menschen, es tut weh. Richtig. Also du bist eigentlich so in der konstanten Spannung zwischen Spaß haben, wegrennen und irgendwie deine Schmerzen unter Kontrolle haben.
Okay. Okay.
Spannend. Genau. Und sonst, cool. Ja, ich bin glaube ich ein ganz umgänglicher Typ. Also du hältst es aus mit mir und ansonsten liegt mir sehr viel dran, mit den Menschen Spaß zu haben.
Was du jetzt gerade unterschlägst, aber ich finde das wert, dass es mal erwähnt werden sollte. Ich glaube, du bist mit einer der, vielleicht sogar der gefragteste Mensch, zumindest jetzt mal bei der Schweizerischen Post, in der Umgebung, wann immer es irgendwie um Customer Experience Management, um Agilität geht, wenn Leute irgendwie nach Unterstützung, Rat suchen, insbesondere, sagen wir mal, so Senior Management auf der Ebene, dann kommen sie immer auf Hardy zu. Und Hardy hat den großen Vorteil, dass er sich immer dafür Zeit nimmt und irgendwie versucht, so gut es geht, zu beantworten. Aber ich manchmal daneben sitze und mir denke, Alter, Hardy, du hast selber genug zu tun, schick den Menschen gefälligst weg. Aber ja, das machst du. Das finde ich cool, das wirklich zu sehen, wie Leute immer wieder auf dich zukommen und teilweise mit sehr, sehr, wie soll man sagen, sehr kniffligen, teilweise auch sehr persönlichen Fragestellungen, die in so einer Umbruchphase sind, bei dir die Orientierung suchen. Das
ist cool. Aber wie gesagt, das ist auch wirklich das, was mir Spaß macht. Also vielen Dank, ich nehme das sehr gerne an, das Geschenk. Das ist auch das, was mir Spaß macht. Knifflige Aufgaben lösen, mit Menschen, ihnen helfen. Und ja, da versuche ich mir auch die Zeit zu nehmen, auch wenn keine da ist.
Lass mal zum heutigen Thema kommen. Uns begegnen ja jeden Tag sehr spannende Formen von Agilität, würde ich sie mal nennen. Und diese Begrifflichkeiten, also Agilität, wie Stand-Ups und Scrum und agiles Mindset. Ich habe manchmal das Gefühl, das wird alles in einen Topf geworfen. Und habe manchmal das Gefühl, alle glauben, sie reden dann vom Gleichen. Mhm. Und das ist... Und was ich heute so ein bisschen versuchen möchte, mit dir zu erreichen, insbesondere weil es ja wirklich deine Spezialität ist, ein bisschen da aufzuräumen, ein bisschen Struktur und Ordnung reinzubringen. Was bedeutet agil? Mhm. Wo kommt das her?
Ich glaube, es ist genauso, wie du sagst. Also es ist eine große, es herrscht eine große Verwirrung darüber, was Agilität ist, wie sich das auswirkt. Ob es überhaupt wirkt, ob es sinnvoll ist. Und lass uns doch da kurz eine kleine Rückblende machen, woher dieser Begriff auch kommt oder woher dieses oder wie dieses Thema auch entstanden ist. Ganz wichtige Abgrenzung: Wir reden hier über Softwareentwicklung, Produktentwicklung, digitale Produktentwicklung und noch nicht, dazu kommen wir vielleicht dann noch, über Organisationsentwicklung.
Okay.
Das ist, glaube ich, so die erste große Unterscheidung, die wir machen müssen oder sollten. Denn heutzutage wird natürlich Agilität, werden diese zwei Dinge vermischt in dem Begriff Agilität. Und ich glaube, das ist mal ganz wichtig, dass wir das zuerst mal ausklammern,
okay,
die Organisation. Also okay, es geht um Softwareentwicklung. Wir befinden uns etwa vor 30 Jahren, erste Personalrechner, erste PCs, die auf den Markt kommen, Großrechnersysteme. In der Zeit war Software noch ein ganz kleiner Teil von Produkten und Dienstleistungen. Und die Entwicklung von Software damals war eher chaotisch. Also da gab es keine großen Pläne oder auch nicht viel Architektur und auch noch nicht viele Anforderungen, noch nicht viele Erwartungshaltungen an Software. Es musste einfach funktionieren. Und daher waren die Entwicklungszyklen einfach auch furchtbar lang. Mhm. Also ich meine, wenn neue Fahrzeuge zum Beispiel hergestellt wurden, dann dauerte das 6-7 Jahre, bis da ein neues Modell auf den Markt kam.
Ja, ich glaube sogar 10
bis heute. Oder sogar noch länger, genau. Und da gibt es ja viele solcher Beispiele, wo quasi Software, wenn überhaupt, einen ganz geringen Teil, eine geringe Rolle spielte. Mit dem Aufkeimen vom Internet, mit der stärkeren Vernetzung ist das natürlich gewachsen, ist der Anteil von Software gewachsen und damit auch quasi die Probleme in der Softwareentwicklung. Am Anfang hat man sich da sehr stark an der physischen Produktentwicklung orientiert und das ist ja auch normal. Ich meine, du musst irgendwo mal anfangen, du musst einen Anker suchen von was Bestehendem und von dort aus dich weiterentwickeln. Das Problem dabei ist natürlich, dass in der physischen Welt, in der physischen Produktentwicklung, ist es ja so, dass ein Produkt sich nicht mehr ändert, wenn es mal auf dem Markt ist. Mhm. In der Regel. Also, du baust eine Brücke, die Brücke steht da, die nächsten 20, 30, 100 Jahre. Du kaufst ein Auto, das fährt, das änderst du wahrscheinlich in der Regel nicht mehr.
Ja.
So. In der Software ist das gerade, also existiert dieses Verhältnis nicht. Also Software muss sich zwangsläufig auch anpassen. Und das war, glaube ich, die große Herausforderung in der Zeit. Und da haben sich 12, 14 Leute zusammengetroffen, anfangs 2000, und haben sich überlegt, wie könnte Softwareentwicklung so funktionieren, dass sie genau diesen Umstand Rechnung trägt. Also wie können wir Software bauen, die sich anpasst, wie können wir Software bauen, die noch besser Anforderungen umzusetzen versteht. Und so ist Agilität entstanden. Damals hieß das noch nicht wirklich, also das Agile Manifest ist eben etwa 2001 entstanden, mhm. aber so in der Zeit hat man sehr viel über flexible, fluide Modelle und sowas geredet.
In diesem Kontext von Softwareentwicklung?
Richtig, genau. Das war immer der Kontext okay. Softwareentwicklung. Natürlich eben in den 2000er Jahren, Dotcom-Bubble und so weiter,
yeah.
da hat der Anteil an Software einfach rapide zugenommen an Produkten. Heute ist alles digital. Wir befinden uns ja in der digitalen Transformation. Ja, alles physische Produkte, Services lösen sich langsam auf oder werden ergänzt oder verändert durch digitale Produkte. Und so hat der Anteil an Menschen, die sich damit auseinandersetzen, einfach schlichtweg zugenommen.
Mhm. Ja.
Und da kam sehr schnell die Frage, ja, wie organisieren wir das ganze Thema? Also wie organisieren wir die Menschen, wie organisieren wir Arbeit, wie finden wir heraus, ob wir das Richtige tun und dass wir es auch richtig tun.
Und ist das Agile Manifest genau die Antwort auf das?
Das Agile Manifest ist, glaube ich, eine, und das ist auch die große Leistung, die da drin steckt im Agilen Manifest, ist, dass es eine dermaßen klare Formulierung ist von dem, was man erzielen wollte, dass man an dieses Agile Manifest jetzt neue Dinge drangehängt hat, eben organisationelle Themen halt auch. Aber wenn wir nochmal schauen, die vier Werte des Agilen Manifests, wollen wir die nochmal schnell reflektieren?
Gerne, schieß los.
Individuen und Interaktionen vor Prozessen und Werkzeugen.
In einem Satz bedeutet das was genau?
Also Individuen und Interaktionen sind wichtiger oder werden als wichtiger erachtet als eigentliche Prozesse und Werkzeuge. Also man fokussiert sich mehr darauf.
Also Mensch vor Prozess.
So ganz salopp gesagt, genau.
Okay.
Mensch vor Prozess. Dann funktionierende Software vor Dokumentation. Also das heißt, ich will ein funktionierendes Produkt haben und eigentlich keine eben Spezifikation, Dokumentation, also Papier ist weniger wichtig als quasi funktionierendes Produkt. Zusammenarbeit mit Kunden, das ist schon ganz ein wichtiger Punkt,
ja.
vor Vertragsverhandlungen. Also auch da das Wertepaar, quasi die Interaktion mit dem Kunden, jetzt nicht nur Interaktion zwischen den Menschen in einem Team, sondern Interaktion mit dem Kunden, ist wichtiger als eine Vertragsverhandlung. Das dritte Wertepaar.
Darf ich das kurz interpretieren?
Ja.
Das bedeutet dann ja eigentlich, es ist wichtiger, dass ich mit meinem Kunden zusammenarbeite, mit dem lerne, mit dem was entwickle, als dass ich mich erstmal mit ihm hinsetze und erstmal einen Vertrag aufsetze, wem denn was gehört, wer an welchem Umsatz beteiligt ist.
Ganz genau.
Und wem seine Intellectual Property irgendwo reinfließt und all so ein, jetzt sehr salopp formuliert, all so ein Quatsch.
Ja, richtig, ganz genau. Und das vierte Wertepaar ist das Reagieren auf Veränderung vor Befolgen eines Planes. Also die Fähigkeit, auf Veränderungen aufzunehmen, diese zu bewerten, wahrscheinlich wieder zusammen mit dem Kunden, darauf zu reagieren, ist wichtiger als quasi die strikte Exekution eines vorgefertigten Planes.
Mhm.
Und wenn wir uns diese vier Wertepaare nochmal überlegen, dann ist vieles davon, oder insbesondere eigentlich der vierte Punkt ist eigentlich das, für das man Agilität heutzutage meistens kennt. Also diese schnelle Veränderung auf, oder das schnelle Reagieren auf Veränderungen.
Ja.
Und damit die Schnelligkeit. Also Agilität wird ja auch gerne immer als, lass uns Dinge schneller machen, gesehen. Oder als Lösung dafür, lass uns schneller werden, dann machen wir es agil. Aber das steckt da nicht mal drin, so per se. Das ist wie ein Nebeneffekt von Agilität, ist, dass du schneller wirst. Aber das Ziel davon ist tatsächlich, Menschen zu befähigen, Interaktionen zu gestalten, funktionierende Produkte zu bauen, die Zusammenarbeit mit den Kunden zu gestalten und quasi wesentlich, als wesentlicher Teil davon auf die entstehenden Änderungen, neuen Erkenntnisse reagieren zu können.
Das sind die Werte, die agil ausmachen. Okay. Und das ist auch das, was im Agilen Manifest steht.
Richtig.
Und ich glaube, wenn man es googelt, findet man es auch verdammt schnell, wenn man das etwas mehr ausführlich.
Manifesto.org. Genau. Und jetzt, du hast vorhin ein paar Sachen genannt, eben Stand-up, Planning, Poker, all diese Werkzeuge. Das sind Praktiken und Werkzeuge. Und die sind wie angelehnt an diese Werte. Also jetzt eben über die letzten 10, 20 Jahre haben sich einfach die unterschiedlichsten Praktiken und Werkzeuge entwickelt, die eigentlich diese Werte unterstützen oder realisieren sollen.
Okay.
So, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu verstehen. Eben, wir hatten, glaube ich, das Thema auch Scrum. Und Scrum ist ein Framework, ist kein Prozess. Ein Framework, also
was bedeutet Framework in Deutsch?
Eine Sammlung von Praktiken und Werkzeugen, die das Agile Manifest umsetzt. Und deswegen, weil es so rezeptartig aufgebaut ist, Scrum, lässt es sich sehr gut umsetzen. Mhm. Deswegen fangen viele Teams an mit Scrum und für sie ist dann Sie machen dann quasi diesen Link nicht mehr. Für sie ist dann Scrum Agilität.
Das wird quasi synonym verwendet, obwohl es das nicht ist.
Das ist ein Synonym, ja. Richtig.
Obwohl es eben kein Synonym ist.
Nein, richtig. Scrum ist Scrum und Agilität sind die Werte.
Okay. Das ist doch schon mal, hoffe ich mal, dass wir damit schon mal ein bisschen was an Aufklärung geleistet haben. Jetzt habe ich mal, ich habe jetzt im Vorfeld mal ein bisschen recherchiert und ich habe ein Meme gesehen. Ein Meme. Wie beschreibt man ein Meme? So eine Art ironischen Comic irgendwo im Internet, was man da irgendwie so zusammenbastelt. Und da war ein Mann vor einer Ruinenlandschaft, eine zerstörte Stadt, also wirklich so Kraterlandschaft. Und darüber steht: agile Softwareentwicklung mit einem fixen Budget.
Ja.
Ich fand das irgendwie tatsächlich witzig. Und als ich das irgendwie, also wirklich Agilität oder Agile einfach an Bildersuche bei Google eingegeben habe, kommen dann ein Haufen witziger Sachen raus. Ja. Also das ist echt, wenn man Zeit hat. Wenn wir uns das anschauen, habe ich jetzt mal die Hypothese, dass agiles Arbeiten mit den Werten, die wir jetzt gerade gesagt haben, dass das sich mit der Notwendigkeit von Planbarkeit beißt. Mhm. Würdest du das auch so sehen?
Absolut nicht.
Okay.
Also ich möchte auch nochmal auf das Meme zurückzukommen, weil ich glaube, da auch in diesem Meme liegt ein großes Missverständnis. Mhm. Was wird eigentlich geplant in deiner Interpretation? Was planen wir?
Jetzt in dem Meme, meinst du?
Nein, hier in der Post oder auch generell in Unternehmen. Was wird geplant? Wir planen ja eigentlich Erwartungshaltung. Also es wird ein Plan aufgestellt, der sagt, lass uns dieses und jenes tun und dazu brauchen wir diese und jene Ressourcen, Geld, Kapital und damit manifestieren wir eine Erwartungshaltung, dass wir etwas erreichen in der Zukunft. Und ich glaube, das ist das Problem. Diese Illusion, dass du eine Erwartungshaltung in der Zukunft festzurren kannst. Also, dass du etwas manifestieren kannst in der Zukunft bezüglich Erwartungen. Kleines Beispiel. Weihnachten steht vor der Tür. Wir erwarten Geschenke. Mhm. Es bleiben aber Überraschungen. So. Du weißt ja nicht, was du bekommst.
Ja. Ja.
Die Tatsache, dass Weihnachten eintreten wird, die ist ziemlich fix. Mhm. Ja, auf das können wir uns verlassen. Was wir dort bekommen, keine Ahnung. Mhm. Aber das Einzige, auf was wir uns quasi verlassen können, ist, dass es hoffentlich ein angenehmes, freudiges Fest wird. Mhm. So, und das ist, glaube ich, das, was man vergisst im Business-Kontext, dass diese Erwartungshaltung daran, was wir erreichen können, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, in 10 Jahren, dass sich das komplett ändern kann. Und zurück auf den Meme bezogen, wenn deine Erwartungshaltung irgendwie eine tolle Oase ist und du fixierst das Budget, dann, ja, dann kann eine Kraterlandschaft entstehen. Aber das Fixieren eines Budgets ist eigentlich nicht das Problem, sondern ich würde eben sogar sagen, Agilität lebt gerade davon, dass du Dinge fixierst, wie zum Beispiel Budgets, Timeframes, also Zeithorizont etc. Mhm. Was du nicht fixieren darfst, ist deine Erwartungshaltung.
Also meine Erwartungshaltung im Sinne von...
Was das Endergebnis
ist. Was das Ergebnis sein wird.
Ja.
Und was das Ergebnis an, einfach stehen jetzt Folgeergebnissen in Zahl von Downloads, Umsatz, Marge etc. pp. Bringt.
Richtig. Erinnern wir uns nochmal an den vierten Wert, reagieren auf Veränderung. Mhm. Das ist der Kern von Agilität. Und auch die Idee, dass du dich, wie hat es Hillebrand schön gesagt, dich emporirrst. Ja? Mhm. Und das ist genau der Punkt auch in Agilität. Also wir müssen uns quasi vorwärts irren oder vorwärts arbeiten und unsere Erwartungshaltung korrigieren, anpassen.
Okay. Also dann ist, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, aus deiner Sicht, so wie wir heute Planung vornehmen, ein bisschen trügerisch und ein bisschen illusorisch.
Es ist eine Illusion.
Richtig. Weil wir agile Teams oder ich jetzt mal als, tu mal so, als ob ich Senior Management bin, habe ein Team von diversen Entwicklern, Designern, packt die zusammen und sagt, ihr seid ein agiles Team, baut mir ein neues Produkt, mir bricht hier irgendwie ganz viel Geschäft weg. Mhm. Und wir müssen jetzt was Neues bauen, was Neues entwickeln, damit das wegbrechende Geschäft entsprechend abgefangen werden kann. Mhm. Und ich erwarte quasi von dem Team und sage, bringt mir ein Produkt, das so viel mir Umsatz bringt, das mir so viel Marge eventuell auch bringt und mich nach wie vor als Unternehmen über Wasser hält.
Ja.
Das ist aber die falsche...
Naja, nicht ganz. Also ich meine, es ist eine wichtige und eine gute Zielsetzung, eine wichtige Vision zu sagen, lass uns das Geschäft retten, lass uns Umsatz machen. Das ist ganz wichtig. Aber was darin dann falsch ist, ist zu sagen, lass uns 200 Millionen Umsatz generieren oder was. Weil was du eigentlich willst, ist, du willst möglichst viel herausholen. Also du willst ja maximieren.
Mhm.
Was ist, wenn wir einen Weg finden, 2 Milliarden zu generieren?
Mhm.
Wäre doch nicht schlecht, oder?
Mhm.
So, und das ist dann die Reise, die du angehst mit Agilität, auf der du eigentlich versuchst zu maximieren. Du versuchst das Lernen zu maximieren, du versuchst den Invest zu maximieren. Immer dahingehend, das meiste für die Menschen, für die Kunden zu machen, fürs Unternehmen zu machen. Und ich glaube, da liegt einfach der Planungsirrtum vor und die Planungsillusion, in die wir uns geben, dass wir Erwartungshaltung fixieren können. Das Einzige, was du von der Zukunft weißt, ist, dass sie kommt und dass es höchstwahrscheinlich ganz anders aussehen wird, als du dir es vorstellen kannst.
Okay.
Was du aber fixieren kannst, ist zu sagen, ich habe 5 Leute, ich habe noch so viel Geld in der Tasche, mach das Beste daraus.
Und mach das Beste draus bedeutet dann für mich, als jetzt der sagt, ich habe hier ein Team und ich habe Geld, bedeutet das für mich aber auch, ich lasse die einfach machen. Kurze Unterbrechung an dieser Stelle. Abonniert unseren Kanal und empfehlt es in euren Netzwerken und auf LinkedIn, Instagram, Twitter und wo ihr sonst noch unterwegs seid, gerne weiter. Das hilft uns ungemein. Wir haben einen Werbepartner in dieser Folge. Es ist ePost. ePost ist das private Büro in deiner Hosentasche. Das Team arbeitet aus dem Espace Lab daran, den gesamten privaten Schriftverkehr übersichtlich, sicher und an einem Ort zu haben, nämlich auf deinem Handy. Sie arbeiten bereits mit verschiedenen Banken zusammen und sie arbeiten agil. Und wenn du mitbekommen möchtest, wie sich diese App Step by Step entwickelt, melde dich bei uns unter espacelab@post.ch und wir helfen dann dabei, dass sie in diesem frühen Stadium mit Ausprobieren und Feedback geben an der App mitarbeiten könnt und so agiles Arbeiten ein bisschen miterfährt. Und nun weiterhin viel Spaß mit der Folge.
Nein, natürlich nicht. Natürlich lässt du die nicht einfach machen, sondern diese eben auch wieder die Interaktion, Individuen und Interaktionen gestalten. Das ist ja der erste Wert wieder in der Agilität. Das ist ganz wichtig, dass das funktioniert. Also dass man weiß, wie die Interaktion funktioniert und dass man weiß, wie erfolgt die Steuerung. diese iterative, inkrementelle Steuerung.
Ja.
Also wie finden wir heraus, dass wir auf dem richtigen Weg sind? Das ist etwas, ein kontinuierlicher Prozess, der eigentlich viel, viel mehr Planung beinhält als das, was wir heute als, oder ich sage jetzt mal im Klassischen noch, als strategische Planung vielleicht sehen.
Okay.
Wo man 2-3 Jahrespläne macht. Also du planst in der Agilität quasi auf, ich sage jetzt mal, auf mindestens auf deiner Iterationsgröße, das heißt auf der Timebox, die du dir nimmst.
Ja.
Das können 2 Wochen sein, das kann aber auch ein Tag sein. Auf der Größe planst du.
Okay. Und eben nicht irgendwie Monate, halbjährlich, Jahre.
Nein, weil wir wissen ja, also eben, wie gesagt, die Welt ändert sich immer schneller.
Hm? Ja.
Dreht sich immer schneller und die Planbarkeit wird ja immer schwieriger. Also wir wissen gar nicht, ob was in 2 Jahren sein wird.
Ah. Okay, deswegen planen wir in kürzeren Zyklen, wo wir tendenziell eher weniger makabere Fehler machen können, weil wir in kürzeren Zyklen planen, diese sehr schnell wieder aushebeln können.
Richtig, genau. Also es ist ein weiterer Nebeneffekt von Agilität ist, dass du nicht nur schneller wirst, also genau weil du ja in kürzeren Zyklen Sachen lieferst, kriegst du auch sofort mehr Wert, also kriegst den Wert schneller zum Kunden. Aber ein ganz simpler Nebeneffekt ist, dass du Risiken reduzierst. Ja, und das ist natürlich jetzt in der Retrospektive, also rückblickend, ist es logisch, dass dieser Weg der einzige ist, der wirklich funktioniert in der Software-Welt. Im Softwarebau. Eben bis in die späten 90er Jahre gab es noch viele, viele so Vorstellungen, dass durch noch genauere, noch detailliertere Planung quasi Fehler im Produkt und dann auch im Betrieb reduziert werden könnten. Aber das war auch eine Illusion. Also die Änderbarkeit von Software hat sich ja heute auch, selbst durch die Vernetzung auch wieder, also ein Tesla, der kann während der Fahrt quasi geupdatet werden. Mhm. Also die Produkte können sich heutzutage einfach kontinuierlich ändern.
Mhm.
Und wenn wir in diese Themen des kontinuierlichen Lieferns von Software auch reingehen, als Beispiel Amazon macht irgendwie 2000 Änderungen pro Tag am Shop.
Ja.
Dann sehen wir die Geschwindigkeit, die das mittlerweile aufgenommen hat. Und das sind 2000 kleine Änderungen, die Risiken reduzieren, respektive den Wert erhöhen, in Ihrem Business.
Da muss sich jedes Unternehmer fragen, wie häufig wird Ihr eigenes Kerngeschäft quasi aktualisiert? Ob sie bei 2000 pro Tag mithalten können oder aber wie viel sie dabei sind. Das ist also immer die Frage, die ich mir stelle.
Ist ja auch immer die Frage, wie oft ist, also wie häufig macht es überhaupt Sinn? Also weißt du, das muss ja Wert generieren. Nur was zu ändern, damit es geändert ist, ist dann...
Sure. Lass uns mal eine Kurve nehmen zu unserem Unternehmen. So jetzt aus deiner Binnenperspektive, wo siehst du die Post?
Ich glaube, die Post hat eine spezielle Herausforderung, gerade da wir ja physische Pakete transportieren, physische Briefe, das ist unser Hauptbusiness, wir transportieren Menschen. Und ich glaube, in diesen Geschäftsbereichen, da tun wir uns noch sehr schwer, dieses Wertekonstrukt von Agilität auch eben umsetzbar zu machen.
Mhm.
Ich glaube, Im digitalen Umfeld, eben My Local Services, unsere Webseite, all diese Themen, die man so von außen sieht, ich glaube, da sind wir auf gutem Weg.
Okay.
Wir sind da, ich glaube, noch nicht dort, eben wir sind noch nicht bei einer Amazon, wir sind noch nicht bei einer Swisscom, die da sicherlich auch schon viel weiter ist. Aber ich glaube, wir sind da auf gutem Weg.
Hast du ein, zwei Beispiele, wo du sagst, an dem Punkt kann man erkennen, in den Bereichen, an diesem einen Moment kann man erkennen, da sind wir gerade gut unterwegs.
Mhm. Also ich glaube, was wir schon sehr gut machen, jetzt eben in der Innovation auch oder in der digitalen Produktentwicklung, ist, dass wir versuchen, eben experimentell vorzugehen. Also wir machen sehr viele Experimente, kleinere, größere. Und das ist ja eben auch ein Teil der Agilität, zu experimentieren. Was funktioniert, was funktioniert nicht? Was kommt gut an, was kommt nicht gut an?
Und magst du vielleicht einmal kurz erklären, was weil das ist ja so ein, ich glaube, ein sehr, sehr, unser Wort, was bedeutet Experimente in diesem Kontext?
In diesem Kontext, das bedeutet, zum Beispiel, wir haben einen Lieferdienst für frisches Brot. Da kannst du dir hier, die Stadt Bern, kannst du dir Brot liefern lassen nach Hause, frisches. Und das ist ein Service, den haben wir jetzt in ein paar Regionen, wurde der aufgeschalten. Und die Kolleginnen und Kollegen, die das Produkt da vorantreiben, die leben eigentlich Agilität und die leben auch dieses Konzept von Ausprobieren. Also die versuchen jetzt überhaupt mal mit Kunden zusammen auch zu validieren, ja, ist das ein Bedürfnis überhaupt? Und wenn es ein Bedürfnis ist, ist das, was wir anbieten, ist das irgendwie besser als
der Gang
die Art und Weise, genau, der Gang zum Bäcker oder der Gang in den Supermarkt, ist das besser als das, was die Kunden heute haben?
Ja.
Ist es ein Mehrwert?
Ja.
Und dann in der dritten Phase eigentlich auch, können wir das auch, will das der Kunde auch kaufen? Also ist er bereit dafür, was zu bezahlen? Das sind da, glaube ich, gute Beispiele. Ja.
Okay. Hast du vielleicht auch noch ein, zwei Beispiele, wo du sagst, da klappt es noch etwas weniger oder ist das holpriger oder da liegt wirklich so ein Missverständnis zugrunde?
Ich glaube, da würden wir jetzt dann so langsam eigentlich in das Thema kommen, was heißt denn Agilität neben der Produktentwicklung oder Softwareentwicklung? Weil ich glaube, dort, wo wir wirklich noch nicht gut sind, ist im Verständnis, was heißt eigentlich Digitalisierung für die Post. Also was verändert sich dadurch in unseren Kernprodukten, in unseren Kernwerten? Da diese Übersetzung zwischen dem, was die Post die letzten 160 Jahre gemacht hat und dem, was sie hoffentlich die nächsten 100 Jahre tun wird, diese Veränderungsleistung, da sind wir noch nicht besonders gut unterwegs.
Kannst du das ein bisschen konkreter machen?
Ich versuche es, also das... wenn ich es schon so konkret machen könnte, wie das Agile Manifest klar ist, dann hätte ich einen guten Plan. Dann würden wir wahrscheinlich hier nicht sitzen.
Okay.
Aber der Punkt ist ja, Briefe und Pakete, das Geschäft wird sich verändern. Die Frage ist nur, wie und wohin. Und diese Veränderungstransformation, das machen wir noch nicht besonders... ich sage mal, noch nicht besonders agil. Wir versuchen da immer noch krampfhaft eben genau diese Pläne zu finden, genau diese Lösungen zu finden, die uns wieder die Erwartungshaltung bestätigen, dass wir unser Geschäft in diesem Umfeld erhalten können. Und ich bin da einfach nicht so sicher. Ich glaube halt auch wirklich, dass die Wirkung von Agilität sich auch auf das Unternehmen als Organisation auch auswirken können muss in Zukunft. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, also wo wir uns noch schwer tun. Ich glaube nicht, dass wir schlecht oder noch zu wenig gut unterwegs wären in dem, was wir heute tun. Da ist die Post eine der besten Postorganisationen der Welt.
Also sogar die beste.
Sogar die beste, genau, zum dritten Mal gekürt. Ich glaube, eben, wie gesagt, also da dürfen wir den Menschen auch wirklich ein Schleifchen winden. Da wird jeden Tag harte Arbeit gemacht. Aber der Punkt ist eigentlich der, dass einfach das nicht reicht. Mhm. Ja, das ist die Realität. Es wird nicht reichen. Und es wird den organisationellen Teil, die Organisationsveränderung, wird es auch brauchen. Und das ist eben das andere, ich sage jetzt mal, dass die andere Hälfte der Agilität, die heute, zumindest heute in der Diskussion mit Menschen, wo ich merke, dass das eigentlich mehr an Gewicht gewinnt. Also wie organisieren wir uns eigentlich? Mhm. Es geht nicht mal mehr so darum, gute Produkte zu bauen, obwohl das immer noch ein ganz wichtiger Punkt ist. Aber es geht eigentlich viel mehr darum, ja, wie bauen wir eigentlich eine Organisation, die agil wird?
Mhm. Ja. Haben wir da schon der Weisheit der letzten Schluss gefunden?
Da hat noch, also das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, es gibt gute Rezepte, ja. Es gibt gute Beispiele. Aber das Schwierige dabei, bei all diesen Beispielen, ist eigentlich, dass viele der Firmen die oder Unternehmen, die das besonders gut können, sind schon so entstanden. Mhm. Also die haben schon irgendwie quasi, die haben einen agilen Kern, eine agile DNA. Und es gibt ganz, ganz wenige Beispiele von Unternehmen, die quasi den transformativen Shift gemacht haben. Mhm. Es gibt in Asien, Haier ist so ein Unternehmen, das in den letzten 6-7 Jahren einen großen Shift gemacht hat, gutes Beispiel. Ich würde sogar sagen Microsoft, wobei jetzt eben wieder ist ein Softwareunternehmen, das hat schon eine ganz andere Grund-DNA. Mhm. Aber es gibt auch viele Beispiele, wo das noch nicht so gut funktioniert hat. Also nehmen wir die großen Industrieunternehmen, GE hat sehr viel investiert. Da ist sehr viel schief gegangen, hat nicht geklappt. Nehmen wir die auch gescheiterte Unternehmen, Kodak, Nokia. Also es gibt eigentlich mehr Beispiele von Unternehmen, die das nicht geschafft haben, als Unternehmen, die es schaffen. Und das ist wirklich, das ist eine große Aufgabe, weil das Loslassen von dem, was man heute ist und hat und gut funktioniert, in etwas Unbekanntes zu geben, das ist einfach, wieder bezogen auf Skateboardfahren, das tut einfach weh. Mhm. Und du musst bereit sein dafür. Und dafür braucht es Begeisterung. Und ich glaube, das ist so einer der Schlüssel auch, wenn wir das als Unternehmen voranbringen wollen. Wir müssen mehr Begeisterung schüren.
Ich würde das jetzt mal nutzen, um die Abschlusskurve hinzubekommen. Du hast ja schon ein paar Beispiele genannt von anderen Unternehmen und woher du quasi die Inspiration für Beispiele auch bei uns intern umzusetzen suchst. Die Frage an dich, wie lernst du?
Ich versuche natürlich, deinem Podcast zu folgen.
Okay.
Nein, selbstverständlich, ich höre mir auch unterschiedlichste Podcasts an. Also hier ein Podcast zum Thema Agilität, den ich wirklich wärmstens empfehlen kann, ist der Podcast Agile for Humans von Ryan Ripley. Ein sehr ausgewogener, sehr guter Podcast zum Thema Agilität. Also bitte abonnieren und hören. Ich höre viele Podcasts, ich lese sehr viel, auch unterschiedlichste Bücher. Ich versuche eigentlich immer ein sehr breites Spektrum an Informationen aufzunehmen. Und ich unterhalte mich gerne mit Menschen.
Zu guter Schluss an die sehr gut bekannte Fläche am Eingang, weil du ja da gefühlt jeden Tag vorbeirennst, ist für dich eine Fläche reserviert. Welches Zitat von dir darf dort stehen?
Zitate, ja, ich habe so viele Zitate. Ich glaube, ich bring da ein Yoda-Meme, wenn das okay ist. Begeisterung finden du musst.
Begeisterung du finden musst.
Ja.
Hardy Gildanowski, vielen Dank.
Vielen Dank.